Dankeschön, Herr Mundle. Sie haben jetzt die Latte sehr hoch gehängt für mich. Ich weiß nicht, ob ich so hoch springen kann, aber ich werde es probieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, guten Morgen oder guten Mittag. Ich mache jetzt einen Vortrag mit virtuellen Folien, werde Sie also auffordern, mir sozusagen in der Imagination zu folgen. Und ich sage Ihnen auch, was ich will. Ich will Sie davon überzeugen, dass wir einen Kulturwandel brauchen. Ich tue das mit ein paar Gedanken, ich tue das mit ein paar Daten, die ich Ihnen skizziere und vielleicht auch mit ein paar Argumenten. Lassen Sie mich anfangen mit einem Zitat und einer Geschichte. Das Zitat stammt von Thomas von Aquin und heißt Simplex Sigillum Veri. Das Einfache ist das Siegel der Wahrheit. Und das ist für mich eine Verbindung zu dem Konzept der Achtsamkeit, das ja, wie wir wissen, aus dem Osten kommt. Denn Simplex, das Einfache ist auch das Einfältige, also das mit einem einzigen Gedanken, Wort aufmerksam hier zu sein. Warum das wichtig ist, möchte ich Ihnen mit einer Geschichte illustrieren. Vorgestern bin ich in der U-Bahn nach Hause gefahren und dann stand so eine Frau da und hat telefoniert. Hallo mein Liebster, wie geht's? Und da. Und ich habe gedacht, die telefoniert mit ihrem Mann oder mit ihrem Geliebten oder vielleicht auch mit ihrem Kind. Und dann zieht sie plötzlich aus dem anderen Sack ein zweites Telefon raus und dann telefoniert sie also so hier. Ja, hallo mein Liebster und so. Und da fängt sie dann an zu SMSen, parallel. Grandios, oder? Ich dachte, ich sehe nicht recht. Ich bin richtig erschüttert gewesen, weil ich mir gedacht habe, das habe ich auch vorher noch überhaupt noch nie gesehen. Ich habe schon viel Wahnsinn mit diesen Telefonen gesehen, aber das noch nicht. Dann habe ich mir gedacht, wenn es jetzt schon so weit ist, dass jemand mit seinem Mann, seiner Frau, seinem Kind so telefoniert und man sieht es nicht mal, wenn die telefonieren, die Leute, dass die gar nicht bei der Sache sind. Wo sind wir gelandet? Und gestern fahre ich wieder mit der U-Bahn, steht eine Frau da mit zwei Telefonen, SMS parallel mit zwei Telefonen und macht die U-Bahn-Tür auf. Zwei Tage hintereinander. Habe ich mir gedacht, dass, wenn das nicht irgendwie bezeichnend ist für das, wo wir sind. Und deswegen möchte ich Ihnen das, was ich Ihnen hier heute sage, auch mit so einem gewissen Sinn der inneren Nachdrücklichkeit sagen. Denn ich glaube wirklich, wir sind an einem Punkt, dass wir als Kultur, als Gesellschaft nur dann überleben, wenn wir eine neue Kultur des Bewusstseins installieren. Da borge ich einen Satz, den Thomas Metzinger vor ein paar Jahren in einem schönen Artikel geprägt hat, die Kultur des Bewusstseins, die wir brauchen. Er wird wahrscheinlich darauf noch eingehen, deswegen sage ich nur ein paar kurze Worte dazu. Sie haben gestern von Frau Singer einen wunderschönen Vortrag gehört, in dem gezeigt wurde, und auch von Britta Hölzel, in dem gezeigt wurde, dass das, was wir tun, rückwirkt auf unser Gehirn. Wir haben, das hat uns der Pfeil von Stefan Schmidt gezeigt, keinen Einfluss darauf, was mit uns passiert. Jedenfalls normalerweise nicht. Aber wir haben einen Einfluss darauf, was wir mit dem, was mit uns passiert, tun. Das ist die einzige wirkliche Freiheit, die wir haben. Und wir sind gerade dabei, als Kultur, als Gesellschaft, diese einzige Freiheit, die wir haben, zum Fenster rauszuwerfen. Das ist also die Geschichte, mit der ich anfangen wollte, um Ihnen zu sagen, das, was ich hier vielleicht mit etwas banalen Daten illustriere, ist ein möglicherweise wichtiger Ansatzpunkt, um das, was in unserer Kultur im Moment passiert, so zu wenden, dass es zu einem guten Ende führt. Ich will jetzt zu zwei Studien kommen oder ich möchte Ihnen zwei Beispiele erzählen, wie wir versucht haben, Achtsamkeit in andere Kontexte zu bringen und zu sehen, was passiert. Dazu bringe ich jetzt sozusagen virtuell eine Kollegin mit aufs Podium, sie muss nicht aufstehen, Susanne Kersig, das ist eine Kollegin, die uns damals zur Mitarbeit aufgefordert hat, um Achtsamkeit zu untersuchen in Freiburg. Und eines Tages hat sie uns angerufen und gesagt, sie hat ein Angebot gekriegt von einer Firma, die machen so Bücher und haben auch Hotlines, ob wir eine Weiterbildung machen können. Und das sind Mitarbeiter gewesen, Sie müssen sich vorstellen, sie kennen all die Leute, sie haben ein Problem mit ihrem Computer, sie rufen an und dann macht es diddle-diddle-diddle-diddle-dim, und dann kommt wer und sagt, Susanne Meier, wie kann ich Ihnen helfen? Dann sagen sie, haben ein Problem mit meinem Computer und das funktioniert nicht, ja, was haben Sie denn? Ja, ich muss Sie weiterverbinden, diddle-diddle-diddle-dim, und es geht so 20 Minuten und irgendwann sind Sie auf 180, ja, und dann kommt Otto Müller und sagt, wie kann ich Ihnen helfen? Und sie sagt, ich habe ein Problem mit meinem Computer. Und diese armen Leute hören sich das den ganzen Tag an. Solche Leute waren das also. Also Leute, die unter einem riesigen Stress gestanden sind, jetzt ohne Witz, die waren also wirklich oben und die Kündigungsrate war hoch in dieser Firma. Die Leute haben alle paar Wochen oder alle paar Monate gewechselt und dann kamen die und sagten uns, könnt ihr nicht irgendwas machen mit Achtsamkeit? Da haben wir gedacht, gut, installieren wir halt mal so ein MBSR-Training, da brauche ich jetzt nichts dazu sagen, das haben Sie öfter schon gehört. Und wir versuchen mal zu gucken, kann man dieses MBSR-Training in so einem betrieblichen Kontext umsetzen? Susanne Kersig und ihre Kollegin Barbara Dietz-Waschkowski haben die Kurse geleitet und ich habe zwei Diplomandinnen rekrutiert, Eva Nord und Claudia Zier, und die haben das dann evaluiert. Wir haben das vor ein paar Jahren im International Journal of Stress Management publiziert und wenn Sie mir nachher eine E-Mail schreiben, schicke ich Ihnen auch die Publikation und haben mal geguckt, was passiert, wenn man das im Betrieb implementiert. Wir konnten die Firma auch davon überzeugen und es ist sehr wichtig, das hat Herr Mundli schon erwähnt, wenn man solche Maßnahmen in Betriebe implementieren will, dann muss auch der Betrieb mitmachen und man muss auch die Zeit, die dafür geopfert werden muss, zum Teil betrieblich abrechnen können. Das heißt, die haben auch diese Meditationskurse teilweise in ihrer Zeit machen können. Genau gesagt, die Kurse haben sie in ihrer eigenen Zeit gemacht, aber die Fragebögen haben sie in der Betriebszeit ausfüllen können. Und wir haben dann dieses MBSR-Programm so angepasst, dass diese Leute mitmachen konnten, hatten eine Kontrollgruppe von denen, die zunächst warten mussten und erst später dazu kamen. Und wenn ich jetzt eine schöne Folie hätte, die ich nicht habe, dann könnte ich Ihnen die Daten zeigen, aber die sind auch sehr einfach zu erklären. Wir haben nämlich Stress gemessen, haben geguckt, wie verändert sich der Stress im Lauf dieser 8 Wochen, haben nach diesem Kurs und 2 Monate später nochmal gemessen und haben gesehen, das verändert sich. Nicht so arg, aber verändert sich. Positive Strategien haben zugenommen, negative Strategien haben abgenommen und wie es der Wissenschaftler will, es war signifikant, wir haben uns gefreut. Aber das Interessante sind eigentlich die qualitativen Ergebnisse gewesen. Wir haben auch Interviews geführt nach 2 Monaten, haben die Leute gefragt, was habt ihr denn so erlebt? Was ist denn für euch wichtig geworden? Und was man erwarten kann, ist, die Möglichkeit mit Stress umzugehen hat sich verändert. Die Leute haben Sachen gesagt wie, ich weiß jetzt besser, was ich tun muss, wenn ich unter Druck bin. Ich atme einmal durch, bevor mich einer am Telefon anschreit. Oder ich weiß, wann ich Pause machen muss. Oder lauter solche Strategien, die ihnen geholfen haben. Was ich aber am allerinteressantesten gefunden habe, und das ist Lehrstück Nummer 1, war eine Äußerung, die jemand getan hat und gesagt hat, ich weiß jetzt endlich, wie schlecht es mir geht. Das klingt zwar sehr paradox, aber das ist aus meiner Sicht eine der profundesten Einsichten. Denn Achtsamkeit ist nicht notwendigerweise etwas, womit wir uns einfach mal so schnell wie mit einem Glas Rotwein am Abend, den wir hinter die Binde kippen, wieder runterholen, sondern es ist im Prinzip eine Methode, mit der wir in der Gegenwart jetzt lernen, verstehen, wo wir Veränderungen ansetzen müssen in unserem Leben. Und nicht nur in unserem Leben, sondern überall. Das heißt, Achtsamkeit wäre aus dieser Sicht im beruflichen Kontext nicht einfach nur so ein Opium fürs Volk, um diesen Begriff von Marx zu verwenden oder von Freud oder von wem auch immer er war. Es ist nicht etwas, was wir verwenden können, um die Leute ruhig zu stellen, sondern wenn es richtig gemacht wird, dann wird es so gemacht, dass die Menschen merken, was verändert gehört. Das ist vielleicht auch der Grund, warum diese Firma uns nicht mehr gefragt hat, ob wir weitermachen wollen. Ich bin mir nicht sicher, ob es daran lag oder einfach daran, dass sie keine Lust mehr hatten. Jedenfalls ein Lehrstück, was wir mitnehmen sollten aus dieser kleinen Forschung, die wir gemacht haben, ist, Achtsamkeit im betrieblichen Kontext ist etwas, was nützlich sein kann für die Mitarbeiter, aber es ist im Wesentlichen ein Hebel für Veränderung. Deswegen wäre eigentlich aus meiner Sicht eine wichtige Möglichkeit, die wir Leitern in Betrieben, die wir Verantwortlichen in Betrieben mitgeben sollten, dass es zu einer Umstrukturierung, zu einer kompletten Umwandlung von Kultur kommen könnte, wenn man Achtsamkeit in einer sehr globalen Art und Weise in die betriebliche Weiterbildung zum Beispiel oder in das Betriebsklima überhaupt integrieren könnte. Wir müssen da vielleicht jetzt ein kleines bisschen visionär sein und uns überlegen, was passieren würde, wenn in den Betrieben eine Möglichkeit bestünde innerhalb der Zeit, die gearbeitet und die bezahlt wird, alle paar Minuten oder alle paar Stunden mal ein paar Minuten abzuschalten, Achtsamkeit zu üben zum Beispiel. Oder wenn es Weiterbildungen gäbe, die bezahlt wären, in denen Menschen diese Techniken lernen könnten. Es wäre wahrscheinlich eine Möglichkeit, die Art und Weise, wie sich unsere Kultur, unsere Arbeitskultur auch entwickelt, zu verändern. Das ist das, die Botschaft, die ich aus dieser unseren kleinen Studie mitgenommen habe und die ich im Prinzip gerne weiter transportiert hätte, wenn diese Firma mit uns weiter zusammengearbeitet hätte. Sie wissen ja wahrscheinlich, dass Achtsamkeit, Meditation so eine Art Insider-Tipp für viele Manager ist. Das sagen die zwar nicht laut, aber wenn man so mal ein bisschen rumhört, viele von den Leuten gehen auf Retreats und viele von diesen Leuten meditieren, weil sie sonst nämlich nicht überleben würden. Und jetzt darf ich Ihnen nochmal virtuell jemand vorstellen. Die sitzt zwar hier in der zweiten Reihe, aber ich will sie nicht drauf bitten, Gisela Full. Sie hat eine sehr schöne Arbeit geschrieben und sich damit in Heidelberg vor ein paar Jahren promoviert. Wir haben das draußen auch, glaube ich, liegen, Emanzipation des Geistes in unserer neuen Reihe herausgegeben. Und da hat sie ein paar Manager, die auf solchen Retreats waren, befragt. Und da möchte ich Ihnen zwei Zitate vorlesen. Das eine ist von einem Marketing-Consultant aus Dänemark. Das ist jetzt Englisch, ich übersetze Ihnen nachher schnell. Und der antwortet auf die Frage, was er denn denkt, dass die größte Errungenschaft aus der Meditation ist, folgendermaßen. Er sagt, what I'd say is the main advantage is dealing with people. Also der hauptsächliche Vorteil ist der Umgang mit Leuten. Getting things done, working in processes where you have to cooperate. Kooperation, das ist ein wichtiges Stichwort. Wenn wir nämlich achtsam arbeiten, dann kommen wir gar nicht umhin, die Verbundenheit mit anderen als Notwendigkeit zu realisieren. Das finden Sie alles hier in diesen Zitaten. I think the main thing is that it taught me to develop Toleranz. I think it helped to allow me to get a little bit more space between the time where there is a stimulus and the response that I make. So I feel more that I have a choice about how I react to things. Not that it always works that way, it doesn't, but on a good day, you know, I have a little bit more time. I think it helped me to become freer. It allows me to do things in a way that I think is more correct. So I think in terms of a consultant where I have to sometimes tell people something that they don't want to hear, and I'm not sure whether this is because of the technique, meditation, but I try to do that more and more, try to tell things the way I see them, and do that in a kind way. Sie haben jetzt hier ein paar ganz zentrale Stichworte gehört. Toleranz, Kooperation, auch Ethik, das Wort ist irgendwie vorgefallen, in einer richtigen Art und Weise zu handeln. Und das scheint mir jetzt vor allem für die Wirtschaftszweige von großer Bedeutung zu sein. Ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, habe mich einfach ein bisschen kundig gemacht im Vorfeld und stelle fest, die Diskussion der Professoren in Ohio, in Harvard, die dreht sich um Ethik. Die Leute haben verstanden, wir können nur dann überleben als Wirtschaftsnationen in dem Wohlstand, in dem wir sind, wenn wir aufhören, egoistisch zu operieren, wenn wir aufhören, nur an uns zu denken, sodass, und das ist eine ganz merkwürdige Dialektik, sodass die Ethik, die dazu führt, dass ich an andere auch denke, genauso wie an mich, eigentlich die Grundlage dafür ist, dass ich selber weiter überleben kann. Nochmal anders ausgedrückt, die Leute, die hier meditieren, die beginnen zu verstehen, dass das, was Williges Jäger heute Morgen gesagt hat, ich bin nicht das Zentrum der Welt, sondern ich bin verbunden mit vielen Menschen und diese Verbundenheit ist eigentlich die Grundlage für meine Existenz und für mein Hiersein, dass das umgesetzt werden muss in Verhalten. Und umgesetzt werden in Verhalten in der Wirtschaft würde bedeuten, ethisches Verhalten so an den Tag zu legen, dass mein Vorteil nicht gebaut ist auf den Ruin anderer. Und ich finde das sehr beeindruckend, dass sie in diesem kleinen Zitat, in dem Gisela eigentlich nur gesagt hat, was ist denn dabei rausgekommen bei dieser Meditation? Der Mensch sagt, es kommt dabei heraus, dass ich stärker daran denke, ich übersetze jetzt, wie mein Verhalten sich auf andere auswirkt und dieses Verhalten, das sich auf andere auswirkt, auf mich zurückwirkt. Wenn wir also diesen Bereich Wirtschaft so ein kleines bisschen zusammenfassen, dann wäre mein Verständnis, meine Botschaft, wenn Menschen in verantwortlichen Positionen beginnen zu meditieren, dann beginnen sie zu verstehen, dass das, was sie tun, nur dann machbar ist, wenn es in Verbundenheit gemacht werden kann. Und dass alles, was nicht in Verbundenheit gemacht werden kann, letztlich uns selber schädigt. Und deswegen müssten wir, glaube ich, fordern, dass in verantwortlichen Positionen eigentlich nur Leute sein sollten, die solche Realisierungen in ihr Leben bringen oder die bereit sind, es zu tun. Oder nochmal anders ausgedrückt, dass diejenigen, die jetzt schon dort sind, beginnen, das in ihrer Praxis umzusetzen. Ich möchte Ihnen jetzt das zweite Praxisbeispiel vorstellen, das wir in Northampton bei den Studenten eingeführt haben. Und jetzt stelle ich Ihnen wieder eine virtuelle Person vor, meine Doktorandin Siobhan Lynch, die mit mir zusammen dieses Achtsamkeitsprogramm entwickelt hat. Das war eigentlich ein Achtsamkeitsprogramm, das wir von den MBSR-Kursen adaptiert haben und haben das dann Studenten beigebracht, haben zwei Studien gemacht, Wartegruppen und so, die Standardsachen, haben die gefragt, wie geht es euch mit eurem Stress, wir haben die Depression gemessen und es kommt natürlich heraus, dass sich das gut für die Studenten auswirkt. Wir haben Effektstärken in den Maßen gesehen, die sie vorher an den Folien auch gesehen haben. Aber was ich sehr, sehr interessant gefunden habe, war Folgendes. Die Studenten haben uns erzählt, ja, also das mit dieser halben Stunde am Tag, das machen wir nicht, das ist uns zu kompliziert. Halbe Stunde meditieren für den Studenten, das ist ja irgendwie wie Marathonlauf für mich oder so, ne? Das funktioniert nicht. Aber was die gemacht haben, war Folgendes. Wir haben ihnen immer so Vorschläge gemacht, pass mal auf, ihr sitzt doch da in den Vorlesungen, die Dozenten kommen zu spät, atmet einfach mal. Ihr steht am Bus in England, die Busse kommen nie pünktlich, da müsst ihr eine halbe Stunde warten, atmet einfach mal. Und das haben die gemacht. Und dann haben sie uns gesagt, ja, das ist interessant, wenn ich diese informellen Aspekte der Achtsamkeit einbaue in mein Leben, dann geht es mir viel besser. Dann funktioniere ich besser, die kognitiven Leistungen nehmen zu. Und die qualitativen Befragungen aus diesen Studien waren sehr, sehr interessant. Die haben wir auch von anderen Leuten machen lassen, also nicht von uns selber, damit es nicht vermischt wird. Da sind dann so Dinge rausgekommen wie, man wird es kaum glauben, aber die Studenten erlauben sich plötzlich Auszeiten. Me-Time haben sie das genannt. Ich traue mich plötzlich, mich einfach hinzusetzen. Ja? Nichts zu tun. Das ist für die unbekannt gewesen. Das können wir uns vielleicht nicht vorstellen, wir älteren Knacker, die das eigentlich immer so zwischendurch mal machen. Aber bei den Studenten heutzutage, die sind dauernd unter Druck. Strom, 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 Strom. Und jetzt erlauben sie sich plötzlich mal hinzusetzen, nichts zu tun. Das fand ich sehr beeindruckend. Sie haben dann auch so Dinge gesagt wie, wir können uns besser konzentrieren, wir können uns besser mit den Inhalten auseinandersetzen, die auf uns zukommen. Und das hat mich dann auf die Idee gebracht, eigentlich zu überlegen, im Prinzip müsste man das ins Bildungssystem einführen. Im Prinzip müssten wir schon viel früher anfangen, dort, wo das Gehirn formbar ist, dort, wo sich die Praktiken einschleifen. Mein Kollege Manfred Spitzer, mit dem ich viel diskutiert habe, der hat neulich auf einem Symposium, wo ich auch war, die Daten vorgestellt, wie viele Stunden Kinder in Amerika vor Computerspielen verbringen. 10,36 Stunden am Tag, aber eingepflanzt in 8 oder 7 Stunden, weil die viele parallel spielen. 3,5 Stunden pro Tag über die Woche verteilt sind sie in der Schule. Das ist die pure Katastrophe, wenn man sich das überlegt, ja? Die pure Katastrophe. Und wenn wir nicht beginnen, solche Achtsamkeitsmethoden früh in der Schule anzufangen, das beginnen wir jetzt zu tun in der Viadrina, in unserer Arbeitsgruppe, dann sehe ich auch für unser Bildungssystem schwarz. Und da möchte ich Ihnen nochmal ein Zitat vorlesen aus dieser Arbeit, das mich sehr beeindruckt hat. Gisela Full hat nämlich auch mit Kindern Meditationskurse gemacht. Und ein Kind, 8 Jahre, hat sie dann gefragt, man kann ja durch Meditieren manchmal auch Dinge besser verstehen. Ist es dir heute irgendwann so gegangen? Und das Kind, 8 Jahre, sagt dann ja. Mein Lehrer hat mir eine Aufgabe gestellt, die ich nicht so richtig verstanden habe. Und die hatte ich im Kopf und dann habe ich sie verstanden. Und dann fragt sie, und warum glaubst du, dass du sie jetzt auf einmal verstanden hast? Was war da passiert? Weil ich jetzt bei der Sache war und nicht schon wieder beim Nächsten. Total simpel und extrem wichtig. Das ist die Essenz von Achtsamkeit. Weil ich jetzt bei der Sache war und nicht schon wieder beim Nächsten. Da darf ich Ihnen vielleicht noch zum ziemlichen Schluss meine eigene Definition von Achtsamkeit anbieten, die eigentlich aus diesem Zitat hervorgeht. Achtsamkeit ist der natürliche Zustand unseres Geistes. Der existiert, bevor wir irgendetwas tun, bevor wir uns füllen mit Inhalten. Der natürliche Zustand unseres Geistes, so wie er ist, wenn wir uns nicht von fünferlei Sachen ablenken lassen, telefonieren und gleichzeitig SMS schreiben und gleichzeitig dran denken, was wir heute Abend zum Essen kochen wollen und ob wir gestern ins Kino gegangen sein werden wollen oder nicht. Achtsamkeit ist der natürliche Zustand unseres Geistes und das führt mich wieder zurück zu meinem Eingangszitat von Thomas von Aquin. Die Einfachheit im Geiste. Der natürliche Zustand, der dann existiert, wenn wir uns nicht überfluten und überrollen lassen. Und das ist ein Zustand, den wir nicht erreichen in dieser unserer Kultur, ohne etwas zu tun. Deswegen brauchen wir aus meiner Sicht aktiv, und jetzt werde ich ein bisschen empathisch, absichtlich und mit Wissen, deswegen brauchen wir in dieser unserer Kultur Maßnahmen, Methoden, Routinen, um diesen natürlichen Zustand unseres Geistes wiederherzustellen. Zähneputzen fürs Gehirn sozusagen. Ja? Etwas, was wir jeden Tag tun, genauso selbstverständlich, wie wir Zähne putzen. Wenn wir nicht jeden Tag zwei- oder dreimal die Zähne putzen, dann fühlen wir uns schlecht. Meistens. Ja? Und genauso muss es uns mit unserem Geist gehen. Wenn wir nicht jeden Tag mindestens eine halbe Stunde meditieren, dann müssen wir uns schlecht fühlen. Und solange das in unserer Kultur nicht verankert ist, habe ich keine große Hoffnung, muss ich gestehen. Und jetzt höre ich auf mit einem letzten Menschen, den ich Ihnen hier auf den Stuhl setze, meinen alten Kartäuserfreund Hugo de Palma oder de Palma, den kaum jemand kennt, der aber der wichtigste Schriftsteller ist, weil er nämlich die Quelle für Meister Eckhart und für viele andere war. Ich habe den vor ein paar Jahren übersetzt. Der hatte 1260 geschrieben, ungefähr so eine Vision von einer kontemplativen Wissenschaft. Seine Vision, das muss man eruieren, habe ich getan, war gewesen, was wäre, wenn alle, die ihn damals in der Wissenschaft, waren natürlich alles Theologen, aber spielt keine Rolle, was wäre, wenn alle, die in der Wissenschaft sind, kontemplativ operieren, also nur mit einem Verständnis jenseits der rationalen Ideen operieren würden. Ist ihm nicht gelungen, das wissen Sie, darum sind wir alle hier. Aber es besteht vielleicht noch ein bisschen Zeit. Und der hat ein sehr interessantes, ich möchte Ihnen einen interessanten Satz von ihm mitgeben. Es ist ein kompliziertes Buch, am Schluss hat er eine Disputation geschrieben. Das war damals die akademische Form der Streitrede. Und in dieser Disputation kommt so ein Argument von dem Gegner vor. Die haben ja immer Argumente gegen Argumente gebracht. Kommt ein Argument vom Gegner vor, ja, ich kann doch gar nicht nichts denken, sagt er, ja. Was soll ich denn tun, wenn ich nicht an Gott und an die Engel denken soll? Und dann antwortet der Hugo de Palma, wer es nachlesen will, im letzten Teil, Paragraph 46 ist es, antwortet und sagt, wenn einer sagt, was soll ich denn denken, dann antworte ich, nicht denken, sondern atmen. Das ist der Schlüssel. Nicht denken, sondern atmen. Das, was wir tun müssen, ist aus meiner Sicht eigentlich seit 1260 oder noch länger bekannt. Wir haben gesehen, der Buddha hat es schon viele Jahre vor Christus gelehrt. Es ist bekannt, wir müssen aufhören zu denken, mindestens mal einen kurzen Moment am Tag. 30 Minuten ist nicht viel, 20 Minuten geht auch, 15 ist auch schon gut. Aber ein kleines bisschen, nicht denken, nur atmen. Das führt nämlich dazu, dass wir diese Form der Intelligenz, die wir brauchen, um zu neuen Einsichten zu kommen, kultivieren können. Wir sind alle super gut im logischen Ableiten. Ja? Die Wissenschaft ist grandios im logischen Ableiten von gegebenen Voraussetzungen. Wir haben eine wunderbare Maschinerie mit Computern, alle möglichen komplexen Prozesse abzubilden. Aber wir sind extrem armselig, finde ich, als Kultur, auch als Wissenschaft, im Entstehen lassen von neuen Ideen. Penrose und andere Leute haben immer wieder darauf hingewiesen, dass unser Geist nicht nur algorithmisch arbeitet, sondern auch eine Seite hat, die nicht algorithmisch ist, die wir nicht mit Computern abbilden können. Und diese Seite des Geistes, die auf neue Einsichten stößt, das ist die, die wir brauchen, wenn wir neue Lösungen für unsere Probleme suchen wollen. Und die können wir nur dann aktivieren, wenn wir dieses algorithmische Denken zur Ruhe legen, mindestens ein paar Mal am Tag oder einmal eine halbe Stunde am Tag und dann nur atmen. Das hilft uns nämlich, neue Ideen zu generieren, neue Visionen zu entwickeln. Ich habe mal mit einer berühmten alten Heilerin ein Interview geführt, Ursula Kress. Sie hat viele Leute geheilt und hat sehr viele Menschen vor allem geheilt, die schlechte Gelenke hatten oder die zu kurze Beine hatten. Und dann wollte ich von ihr wissen, was machen Sie eigentlich da? Dann hat sie einen sehr folgenschweren Satz gesagt, den habe ich nie wieder vergessen. Sie hat gesagt, ich stelle mir vor, wie es sein soll und genau so wird es dann. Und diese Fähigkeit, Intention, Vision zu entwickeln, uns vorzustellen, wie es sein soll, damit es genauso werden kann, das ist das, meine Damen und Herren, von dem ich glaube, dass wir das in unserer Kultur brauchen, dass wir installieren müssen in unserer Ausbildung, in allen unseren Ausbildungsgängen, dass wir installieren müssen in den Orten, in denen Kultur geschaffen wird, in den Betrieben, in unserer Wissenschaft, dann haben wir, glaube ich, eine gute Chance, sogar eine total spannende neue Kultur zu entwickeln, aber die wird sicher anders sein als die, die wir jetzt kennen. Und damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen guten Appetit. Applaus